erstmal zum Einstieg eine recht ausholende allgemeine Frage. In welchem Zustand befindet sich gerade die außerparlamentarische Linke in Deutschland?
Das ist eine große Frage. Naja, dass sie sich in keinem guten Zustand befindet, da werde ich dir oder auch den Hörern ja nichts Neues erzählen. Aber wahrscheinlich sprichst du auch darauf an, weil mein Text auch damit beginnt, dass ich meine politische Einsamkeit, die ich gerade verspüre, so ein bisschen ausdrücke. Also ich denke, darauf bezieht sich ne, die Frage. Also ja, das ist einerseits aus dem Milieu, aus dem ich komme. Ich sehe zum einen irgendwie die sehr große Palästina-Solidaritätsbewegung, die aber eben einhergeht mit einem immer unverhohlenen Antisemitismus, der nicht gesehen werden will und dass es mittlerweile auch oft akzeptiert ist, die Gewalt der Hamas und das Massaker am 7. Oktober als eine Form gerechtfertigten antikolonialen Widerstands darzustellen. Und was sich ja auch in der Bewegung oder in der linken Szene, besser gesagt, mittlerweile niederschlägt, dass es auch immer mehr persönliche und konkrete Angriffe auf Läden oder Personen gibt, die quasi nicht dieser Linie entsprechen. Und dann gibt es aber, wenn man so möchte, auf der anderen Antisemitismus-kritischen Seite oder eben den Resten der Antideutschen, verstärkt, und das ist aber ja auch nicht ein neues Phänomen, irgendwie das Bedürfnis, den Freien Westen zu verteidigen und sich von jeglicher Gesellschaftskritik zu verabschieden. Und was sich dann so ein bisschen kulminiert hat in diesem Text, auf den ich dann ja geantwortet habe, in der Jungle World von der Gruppe Antideutsche Kommunisten Leipzig, wo dann tatsächlich Leute, die sich selber noch antideutsch nennen, die Aufrüstung Deutschlands fordern und Wehrpflicht für alle und dass Deutschland seiner Rolle in Europa und der Welt wieder mehr gerecht werden müsste. Und genau, ich finde das alles sehr frustrierend und ermüdend, vor allen Dingen auch, weil, und das zeigt sich auch an den, wo wir gleich sicher noch auf eingehen, an den Reaktionen auf meinem Text, dass halt eine Diskussion eigentlich auch kaum noch möglich ist, sondern es eigentlich nur um identitäre und dann meist auch autoritäre Standortbestimmung geht.
Ja, du hast es gesagt, du arbeitest dich jetzt nicht nur mit der antiimperialistischen Bewegung ab, den ja viele gerade junge Linke folgen und ist ein Volkswiderstand in Palästina hervorheben und eigentlich keine Kritik an der Hamas äußern, sondern gehst auch auf die von dir als Reste der antideutschen Strömung betitelten ein. Denen wirfst du vor, Frieden mit Deutschland geschlossen zu haben. Woran machst du das fest?
Ja, das hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also in dem konkreten Text wird halt tatsächlich eine Wehrpflicht gefordert und dass man Deutschland aufrüsten müsse, um sich gegen die Bedrohung aus Russland sozusagen rüsten zu können. Und es wird eben auch gefordert, dass Deutschland seiner Verantwortung in Europa gerecht würde. Und das ist aber ja, um das ein bisschen vielleicht zu entkoppeln von diesem konkreten Text. Also es ist ja im Rahmen der Diskussion um den Ukraine-Krieg oder die sogenannte Zeitenwende ist das ja was, was man quasi in diesem Milieu verstärkt sozusagen findet, dass man eben von so einer grundlegenden, ich sag mal, Abneigung oder Kritik an Deutschland dazu übergeht, das so ein bisschen so darzustellen, als ob Deutschland jetzt eigentlich Teil der Alliierten ist, weil der weil der Faschismus jetzt ja aus Russland irgendwie kommen würde und vor der Tür stehen würde. Und all das geht ja quasi nur, wenn man der Meinung ist, dass Deutschland jetzt ein ganz normales Land und die Deutschen ein ganz normales Volk sind. Also heißt, an dieser Normalisierung Deutschlands arbeitet. Und das war ja zumindest in dem antinationalen oder antideutschen Milieu, aus dem ich sozusagen historisch komme oder in dem ich sozialisiert wurde, war das ja doch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man dem entgegenarbeitet, gegen diese Normalisierung Deutschlands und dass man eben darauf pocht, dass das Land der Shoah und des Vernichtungsantisemitismus kein Land wie jedes andere ist. Und diese Zeiten scheinen jetzt für viele vorbei zu sein, weil sich die geopolitischen Verhältnisse in Europa geändert haben.
Du hast die Alliierten angesprochen. Es gibt ja auch so die Argumentation, dass im Zweiten Weltkrieg Hitler nur mit Waffen durch die Alliierten gestoppt werden konnte und es jetzt auch Alliierte gegen Putin bräuchte. Was sagst du zu dieser Argumentation?
Naja, das, also die ist ja auch sozusagen nicht neu in anderen kriegerischen Konflikten. Das war schon die Argumentation, mit der damals die rot-grüne Bundesregierung den ersten Einsatz der Bundeswehr in Europa quasi, also ne, legitimiert hat. Also wo damals Joschka Fischer, der grüne Außenminister, gesagt hat, wir müssen ein neues Auschwitz verhindern und deswegen schicken wir deutsche Soldaten dorthin, wo ihre Großväter und Väter sozusagen noch gewütet hatten. Und also das ist ja so eine Art, man könnte es nennen, Hitler zu pluralisieren, dass halt immer mal wieder, damals war es Milosevic, der dann als der neue Hitler galt und jetzt ist es halt für die Leute Putin und da wird aber ja total viel gleich gemacht, was man nicht gleich machen sollte. Und gleichzeitig finde ich, ist quasi diese Debatte, es bräuchte Alliierte gegen Russland, ist ja die eine Frage. Und die andere Frage ist ja, okay, aber sollte denn Deutschland Teil der Alliierten sein? Hat man dieses Vertrauen und ist der Meinung, dass Deutschland jetzt wieder so sozusagen von seiner Vergangenheit entkoppelt ist so ein ganz sicher demokratisches Land ist, dass man Deutschland diese Rolle zugestehen sollte? Und das war lange Zeit Standard einer linken oder radikal linken Kritik, dass man sagt, nee, Deutschland steht weiterhin in der Kontinuität des Nationalsozialismus und es gibt Gründe, warum der Holocaust von Deutschland aus und in Deutschland organisiert wurde und diese Gründe, die bestehen halt fort. Und für so eine grundlegende Kritik scheint jetzt aktuell kaum noch Platz zu sein.
Zum Diskussionsbeitrag der sogenannten antideutschen Kommunistin Leipzig schreibst du, Deutschland sei nicht mehr der Hauptfeind und eigentlich auch gar nicht so schlimm. Die Nation sei, wenn es um die Ukraine geht, kein Objekt linker Kritik mehr, sondern mitsamt ihrer Kultur schützenswertes Kollektivsubjekt und der neue Hauptfeind stehe in Russland, von wo der Faschismus an die Tür Europas klopfe. Kann man nicht aus linker Perspektive sagen, nein, Deutschland ist auf keinen Fall wieder gut geworden und nein, die Ukraine ist als Nation natürlich nicht verteidigungswert. Es ist aber trotzdem angebracht, Widerstand gegen den Imperialismus Putins zu leisten und zwar auch mit Waffengewalt, weil eine Ausdehnung des Putin-Regimes die Voraussetzung für ein Leben in halbwegs freiheitlichen Verhältnissen noch weiter einschränken würde, kommt die Hauptbedrohung der Freiheit aus aktueller europäischer Perspektive gesehen gerade nicht tatsächlich von Putin, der ja auch rechte Bewegungen in ganz Europa unterstützt?
Das sind jetzt einige große Fragen, die du in eine gepackt hast.
Sollte man nie tun.
Ja, ich versuche sie abzuarbeiten. Das, was du gerade gesagt hast, das ist ja eine Position, über die, finde ich, kann man diskutieren. Also, dass man irgendwie sagt, gut, trotz einer grundlegenden Kritik an Deutschland oder den politischen Bedingungen und Herrschaftsverhältnissen, die diesen Krieg überhaupt erst hervorbringen und möglich machen, bin ich gerade zum Beispiel der Meinung, pragmatisch oder realpolitisch ist das dies oder jenes da jetzt gerade quasi wichtiger. Ich stelle die Kritik hinten an. Das wäre eine Position, die man diskutieren kann. Aber das ist ja genau das, was nicht passiert. Also, und das merkt man ja an den Reaktionen an meinem Text. Da schreibe ich sogar den Satz rein, wenn man so eine grundlegende Kritik äußert, dann dauert es meist nicht lange, bis man als Putin-Versteher diffamiert wird. Genau das ist passiert. Ich will plötzlich, dass die Ukraine von Russland versklavt wird und ich bin ein Faschistenversteher und ich bin ein Putin-Knecht und was man da irgendwie alles lesen konnte. Also das heißt quasi in der Debatte, die ich ja total wichtig finde und die aber meiner Meinung nach überhaupt nicht geführt wird, hat so eine Kritik gar keinen Platz mehr, sondern es wird halt so autoritär, wenn man das eine sagt oder das andere nicht, dann ist man sozusagen sofort raus aus dem Diskurs. Und das ist ja das Ding, ich rede ja überhaupt nicht die Kriegsgewalt Russlands klein. Bestimmt gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob jetzt Russland, wie groß das eine Bedrohung für ganz Europa ist. Und gleichzeitig ist da aber wieder, und das ist ja auch in meinem Text die Kritik, also über welche Freiheit reden wir denn? Ne? Und über welche Ordnung und den freien Westen und die Demokratie? Und nur weil ich weiß, dass das quasi negativ aufgehoben werden kann, also dass es noch was Schlimmeres geben kann als den eigentlich ja auch schon unerträglichen Normalzustand, nämlich die herrschende Ordnung, die auf Gewalt, Ausbeutung, Armut und all das aufbaut, heißt aber ja nicht, dass diese herrschende Ordnung verteidigen muss. Und das ist aber gerade das, was in dem Diskurs, finde ich, ganz viel passiert, dass man quasi im Zuge dieser Überlegung, ich bin jetzt persönlich der Meinung, die brauchen mehr Waffen, um sich gegen Russland zu verteidigen, dass die grundlegende Kritik, sei es jetzt an Deutschland oder den herrschenden Verhältnissen, dass die gar nicht mehr geäußert werden darf. Weil dann macht man sich zum nützlichen Idioten Russlands oder sowas. Und da fällt ja total viel hinten runter. Und ich bin halt der Meinung, dass gerade in besonderen oder besonders harten Zeiten es total wichtig ist, an einer grundlegenden Gesellschaftskritik festzuhalten und auf der Basis dann gemeinsam zu diskutieren, was kann man zum Beispiel gerade tun oder was ist eine richtige linke Position. Aber das passiert ja irgendwie alles nicht. Und ich glaube, jetzt habe ich den zweiten Teil deiner Frage vergessen.
Kommen wir vielleicht auch noch auf eine Antwort auf dich. Die königlich-bayerische Antifa schreibt zu deinem Jungle World-Artikel: geil, wieder ein Text aus der deutschen Linken über den Krieg in der Ukraine, der es nicht für nötig befindet, auch nur mit einem Wort die antifaschistischen Genossinnen in der Ukraine zu fragen, was sie denn eigentlich darüber denken. Diese kämpften seit 2022 freiwillig in den ukrainischen Streitkräften, so die königlich-bayerische Antifa, an der Front gegen den Terror und wünschten sich explizit bundesrepublikanische moderne Waffen, um nicht mit sprichwörtlich bloßen Händen die Panzerkolonnen des russischen Besatzungsregimes bekämpfen zu müssen. Deine Antwort auf diesen Vorwurf, du würdest die Position unter anderem auch von Anarchistinnen in der Ukraine, in Russland ausblenden?
Also, da habe ich natürlich viele Antworten drauf sozusagen. Interessant finde ich ja erstmal die Menschen, die, und ich hoffe, es sind viele, die nicht auf Facebook unterwegs sind, vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, also das, was du gerade beschreibst, war ja ihre Antwort auf Facebook. Und ich fand es schon spannend zu sehen, dass sie einen Screenshot von meinem Artikel gemacht haben mit einem roten Balken durch. Das kenne ich tatsächlich sonst nur davon, dass man irgendwie weiß nicht, Kommentare von Rassisten oder Rechtsextremen, also dass man sie zeigt, aber seine Ablehnung deutlich machen will. Und das ist das, was ich gerade eben schon meinte, dass es quasi überhaupt nicht mehr diese Ebene gibt, auf der man über solche Dinge diskutiert. Dann finde ich ja auch interessant, also wenn man sich diese Wortwahl anguckt, die mit bloßen Händen, also gegen die russischen Panzer sich stellen, das ist ja so ein kriegerischer Soldatenethos, der da auch irgendwie reproduziert wird. Und das finde ich in ganz vielen Wortmeldungen der Fall. Und wenn ich davon aber mal sozusagen absehe, natürlich ist es wichtig, sich anzuhören, was Linke vor Ort sagen. Irgendwie, was ist deren Meinung? Und gleichzeitig wird aber dann ja zum Beispiel in dieser Antwort von der königlich-bayerischen Antifa, über den Namen muss man jetzt vielleicht auch nicht weiterreden, wird ja so getan, als ob es nur diese eine Haltung dazu gäbe. Die Menschen, die freiwillig an die Front gehen, was ist denn mit denen, die abgehauen sind? Was ist mit denen, die nicht kämpfen wollen? Was ist mit den Deserteuren, denen, die an die Front gezwungen werden? Also diese Stimmen, die haben da ja irgendwie gar keinen Platz, die werden nicht gehört. Es wird halt auch so getan und da ist wieder das, was du gerade auch schon zitiert hattest von mir, dass es dieser Mythos einer nationalen Homogenität und eines Nationalbewusstseins und eines gemeinsamen kollektiven Willens, den alle teilen, der wird ja total reproduziert. Und es wird so getan, als ob es quasi nur diese eine Einheit gäbe, die jetzt alle gemeinsam an die Front ziehen und gegen Russland kämpfen. Und wenn man mal sozusagen so ein Gedankenspiel macht, was wäre denn, wenn Deutschland jetzt angegriffen wird? Auf wen sollen dann Leute in den USA hören? Auf Sarah Wagenknecht, auf die Linkspartei, auf die roten Gruppen, auf die Antideutschen, auf den Gegenstand? Also das ist so, eine Linke ist doch auch immer total differenziert und oft auch zersplittert. Und da bleibt halt bei mir das Gefühl stehen, man sucht sich halt irgendwie die Linken vor Ort aus, wo es dann gerade in die eigene Agenda passt. Und also wenn wir jetzt bei der königlich-bayerischen Antifa bleiben, wenn man sich deren Wortmeldungen irgendwie zum Gaza-Krieg anguckt, da spielt es dann quasi gar keine Rolle, was linke Israelis zu sagen haben. So, also das heißt, man ist da halt ganz selektiv dabei und ja, es macht Sinn, sich oder es ist sogar total wichtig, sich anzuhören, was Leute vor Ort sagen, aber das heißt ja nicht, dass ich mir deren Analyse oder Perspektive zu eigen mache. Und vor allen Dingen finde ich es immer sehr wichtig, gerade zu gucken, was denn mit den Leuten ist, die da rausfallen, die da nicht mitmachen wollen. Und diese Stimmen, die tauchen halt irgendwie gar nicht auf in den Diskurs.
Es gibt unzweifelhaft extrem viele KriegsdienstverweigerInnen oder Leute, die auch versuchen zu fliehen vor dem Kriegsdienst in der Ukraine. Das blenden hier sehr viele aus. Da würde ich mitgehen. Trotzdem diese Forderung auch von linken Kräften nach Waffen, um sich zu verteidigen gegen das Putin-Regime, ist die nicht schon verständlich?
Ja, natürlich ist die verständlich. Und das ist aber auch das, was mir sozusagen eher in den Mund gelegt wird. Ich gehöre ja nicht zu denen, die sagen, es sollen überhaupt keine Waffen in die Ukraine geliefert werden oder sowas. Aber ich finde, dass quasi diese Frage nach Waffenlieferung eigentlich schon falsch gestellt ist. Also heißt, auch da, finde ich, geht es oft weniger um gelebte Solidarität, sondern um, also jetzt bei Linken in Deutschland, um so eine identitäre Standortbestimmung. Und ja, ich will, dass der Krieg aufhört. Ich will, dass niemand an die Front muss. Ich will, dass niemand unter russischer Besatzung leben muss oder auch, dass niemand in der Diktatur von Putin irgendwie leben muss. Und vor allen Dingen will ich aber ja, dass sich die Verhältnisse ändern, die diesen Krieg und viele andere ja hervorgebracht haben und weiterhin hervorbringen werden. So. Und vielleicht braucht es dafür im Moment, also dass der Krieg aufhört, Waffenlieferung. So. Und gleichzeitig muss aber doch, wenn ich mich an so einer Debatte beteilige, klar sein, dass kein Staat der Welt aus rein humanistischen Gründen irgendwohin Waffen liefert, sondern dass es immer auch um Macht und Geopolitik geht. Und dass, wenn man Waffenlieferungen von Deutschland fordert, bedeutet es eben auch, dass es eine starke deutsche Rüstungsindustrie gibt und dass Deutschland eine stärkere geopolitische Rolle einnimmt. Und damit habe ich eben weiterhin ein Problem. Und ich finde, es ist aber ja auch nochmal was anderes, ob ich jetzt quasi, wie ich da persönlich mich irgendwie dahinstelle und ob ich jetzt für oder gegen Waffenlieferungen bin. Aber das ist ja was anderes, als sowas als eine linke Position zu verkaufen. Also heißt es, als eine linke Position zu verkaufen von einer rechtsautoritären CDU-Bundesregierung mit Friedrich Merz an der Spitze, Waffenlieferungen zu fordern. So. Und abgesehen davon ist ihm doch total egal, was ich als Linksradikaler oder was in der Jungle World irgendwie zu dem Thema steht. Also das meine ich auch, was ich in meinem Text schreibe, mit Geopolitik spielen. Da spricht man sich selber eine Rolle zu oder ich weiß nicht, will vielleicht auch einfach irgendwie dann doch mal Teil des Mainstreams oder des Konsens der Demokraten sein, um seine eigene politische Bedeutungslosigkeit zu kaschieren. Aber wieso soll ich mich auf diesen Diskurs einlassen, der ja schon auf ganz falschen Bedingungen irgendwie aufbaut? Und das ist aber ja was anderes, ob ich es nachvollziehen kann, dass die Menschen in der Ukraine wollen, dass ihnen mehr Waffen gegeben wird, um sich zu verteidigen. Natürlich kann ich das irgendwie nachvollziehen. Und gleichzeitig bin ich aber der Meinung, dass ich nicht finde, dass Deutschland weiter aufgerüstet werden sollte und eine stärkere Rolle in der EU einnehmen sollte. Und das lässt sich sozusagen nicht miteinander übereinbringen. Und das wäre aber ja eine Grundlage, auf der man diskutieren könnte, wenn es überhaupt diesen Raum dafür geben würde.
Wenn man nicht Geopolitik spielen will, was sind deine Einsätze? Wie sollten sich Linke hierzulande bezogen auf den Krieg in der Ukraine verhalten? Wie kann ein sinnvoller Antimilitarismus heute aussehen?
Ich fühle mich immer nicht so, ich will Leuten keine Ratschläge geben oder ihnen sagen, was sie tun sollen, aber ein paar Sachen mache ich ja in meinem Text auf. Also, dass ich finde, es gibt viele Dinge, wo man auf einer sozusagen ganz, ja, so graswurzelmäßig halt Unterstützung also leisten kann. Und da wäre es aber für mich irgendwie, Deserteure zu unterstützen. Oder linke Projekte, sei es in der Ukraine oder auch in Russland, die natürlich gerade auch durch den Kriegsausnahmezustand, in dem sie sich befinden, total unter Beschuss sind. Oder dass man sich auf die Seite der Ukrainerinnen in Deutschland stellt, die gerade massiv unter Beschuss stehen wegen diesem rassistischen Bürgergeldempfängerdiskurs, also dass ihnen irgendwie Leistung gestrichen werden soll. Also da gäbe es ja viele Möglichkeiten, wo man sozusagen wo man internationale Solidarität, und das wäre auch mein Kritikpunkt dann zum Beispiel an der Königlich Bayerischen Antifa, für die bedeutet internationale Solidarität oder so, wie sie es in ihrer Kritik an meinem Text schreiben, das bedeutet halt, dass man irgendwie Waffenlieferungen fordert, aber es gibt ja viele andere Ebenen, auf denen man eine internationale Solidarität tatsächlich leben kann, wo das, was man selber als, und da müssen wir uns ja einfach, müssen wir ehrlich zu uns selber sein, als marginale, kleine, radikale Linke in Deutschland tatsächlich einen Unterschied machen kann. So. Und den macht man nicht damit, indem ich irgendwie von der Bundesregierung Waffen für die Ukraine fordere, weil ob das passiert oder nicht, da habe ich sozusagen keinen Einfluss drauf, aber ich habe Einfluss drauf, ob vielleicht ein feministisches Zentrum in Kiew den Krieg irgendwie überdauern kann, weil man Spendenkampagnen dafür macht. Oder ich habe einen Einfluss drauf, ob Leute aus der Ukraine hier einigermaßen in Ruhe gelassen werden von dem rassistischen Diskurs und irgendwelchen Sanktionen und Kürzungen bei der Unterstützung.
Abschließend, du machst ja den sogenannten Resten der antideutschen Bewegung den Vorwurf, sich vom Nie wieder Deutschland verabschiedet zu haben. Wie müsste man Nie wieder Deutschland deiner Meinung nach heutzutage füllen, damit es mehr ist als eine leere Parole?
Also erstmal sind Parolen natürlich immer leer. Deswegen sind es Parolen und keine inhaltlichen Ausführungen. Naja, Deutschland nie wieder, im Grunde habe ich das ja schon gesagt, dass ich halt noch an der Kritik festhalte, dass Deutschland als Land der Shoah und des Vernichtungsantisemitismus weiterhin kein Land wie jedes andere ist. Und in Bezug auf quasi die Debatte, die wir hier haben, dass es eben noch keine 100 Jahre her ist, dass deutsche Soldaten ihren völkischen Vernichtungsfeldzug im Osten Europas begannen. Und dass halt für mich dieser Massenmord noch nicht verjährt ist und es deswegen ein begründetes Misstrauen gibt, Deutschland sowohl militärisch als auch geopolitisch wieder zu alter Stärke zu verhelfen, was ja gleichzeitig nicht bedeutet, dass ich der Meinung bin, dass sich das wiederholen wird oder dass Deutschland immer noch so eine völkische Volksgemeinschaft ist, wie sie es irgendwie zur Zeit SNS war. Gleichzeitig steht die AfD in vielen Umfragen mittlerweile an erster Stelle. Also es gibt ja wahrlich gerade keinen Grund zu Entwarnung sozusagen. Und deswegen ist Deutschland nie wieder für mich eben ja an der grundlegenden Kritik an Deutschland festhalten, sich klar machen, dass es irgendwie Gründe gibt, warum der NS in Deutschland entstanden ist und dass viele dieser Bedingungen fortbestehen und dass man eben gegen eine Normalisierung der deutschen Nation weiterhin argumentiert oder arbeitet, so sehr man da auch gerade auf verlorenen Posten steht.
Das sagt der freie Journalist und Soziologe Thorsten Mense. Wir haben mit ihm gesprochen anlässlich der Diskussion rund um seinen Meinungsbeitrag in der Jungle World. Deutschland ist nun Antifa.